Wenn die Unzufriedenheit der Menschen in Bonn immer größer wird, dass Politik die Aufgaben nicht geregelt bekommt, wendet man sich den linken und rechten Rändern zu. Absolut. Und das möchte ich gerne verhindern. Das bedeutet, ich muss jetzt mit unbequemen Nachrichten raus.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Die Sperrung der Bonner Nordbrücke hat die Region ins Chaos und die Politik in den Krisenmodus geschickt. Die Nordbrücke ist zum bundesweiten Symbol für die marode Infrastruktur unseres Landes geworden. 2,5 Jahre ist die Brücke jetzt dicht, das ist klar, aber viele Fragen sind weiter offen. Wie hoch ist der Schaden fürs Radio Bonn-Rhein-Siegland? Welche Maßnahmen werden ergriffen und was kommt noch auf uns zu? Und der Bonner Oberbürgermeister hat inzwischen ein neues Amt hinzubekommen. Seit 3 Wochen ist er Bonns erster Krisenmanager. Herzlich willkommen, Guido Deus.
Hallo Herr Groß.
Ich glaube, jeder weiß noch ziemlich genau, wo er am 3. Juni war, als die Nachricht dann kam, die Nordbrücke wird vollständig gesperrt. Nehmen Sie uns einmal nochmal zurück mit an diesen Tag. Wann haben Sie es wie erfahren und was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Also ich habe einen Anruf bekommen von der Autobahn GmbH beziehungsweise auch von der Staatssekretärin aus dem Bundesverkehrsministerium. Das war so ungefähr 1,5 Stunden, bevor das Ganze öffentlich geworden ist, sodass ich die Gelegenheit hatte, unmittelbar einen Krisenstab, den ich nachher dann nicht mehr Krisenstab nennen sollte, sondern Taskforce einzuberufen, weil mir direkt klar war, mit einem Blitzschlag klar war, was das für die Verkehrssituation, für die Mobilität der Menschen in dieser Stadt bedeutet. Und da galt es erstmal alle zusammenzurufen, die da wichtig sind, vom Planungsamt über das Tiefbauamt, über Rettungsdienst, Polizei, Stadtwerke, Ordnungsamt, die alle zusammenzurufen. Und so kann ich sagen, diese Taskforce hat getagt, ungefähr 10 Minuten, nachdem das Ganze so öffentlich geworden ist.
Wir haben diese Meldung auch schon sehr früh als erstes mit veröffentlicht, sofort eine Sondersendung auf die Beine gestellt, denn allen war klar, jetzt ist wirklich Krise angesagt hier bei uns in der Region. Wie liefen diese ersten Stunden ab?
Ja, wir haben uns erst einmal ausgetauscht, was jeder in seiner Zuständigkeit eben einbringen kann. Wir mussten dran denken, das war ja vorm Feiertag, danach dann der Brückentag. Uns war direkt klar, die richtige Realität wird uns erst am kommenden Montag ereilen. Aber es galt zu klären, wer am Brückentag beispielsweise welche Schulen aufhaben am Brückentag, wie die Schulverkehre laufen sollen, die über die Nordbrücke gelaufen sind, wie wir sicherstellen können, dass der Rettungsdienst schnell genug eben zu Einsatzorten gelangt kann. Das waren so die allerersten Dinge. Und dann haben wir uns aber auch direkt mit der Situation auseinandergesetzt, wie begegnen wir dem jetzt? Und uns war eigentlich allen miteinander sehr schnell klar, viele Menschen in kurzer Zeit befördern können wir nur über den ÖPNV. Und deswegen haben wir von Anfang an sehr konsequent und auch sehr schnell, wie ich finde, auf Park-and-Ride-Plätze gesetzt, also kostenlose Park-and-Ride-Plätze kurzfristig aus dem Boden zu stampfen, so möchte ich es mal sagen, und den ÖPNV so gut es geht kurzfristig zu verbessern. Das waren unsere allerersten Maßnahmen.
Was viele ja nicht verstehen, diese Brücke war ja zunächst mal für LKW gesperrt, an das Fahrverbot hat sich kaum einer gehalten, wurde ehrlicherweise auch nicht besonders dolle kontrolliert. Und dann gab es diese Sperrung von 1 Stunde auf die andere. Bestand wirklich die Gefahr, dass diese Brücke einstürzt?
Das kann ich natürlich als technischer Laie letztendlich nicht beurteilen, aber es ist so, dass die Autobahn GmbH es eben nicht aus Lust und Laune gemacht hat. Also es war schon eine Befürchtung da und aus Sicherheit geht vor, also einfach der alte Grundsatz Sicherheit geht vor. Klar war, dass nicht mal Fuß- und Radverkehr weiter die Brücke benutzen darf, weil die Spindel, der Zugang auf der Vorlandbrücke endet. Da war mir so richtig klar, wie dramatisch die Situation eigentlich sein muss. Und dann kam ja auch sehr schnell noch die Sperrung der Unterfahrung der Römerstraße hinterher. Also ich kann nicht beantworten, wie real die Einsturzgefahr an dieser Stelle ist, aber dass es eine Gefährdungslage gab und wir keine Zustände wie in Italien oder an anderen Stellen erleben wollen, da kann ich schon verstehen, dass so ein entschlossenes Handeln erforderlich war.
Letzte Woche dann Klarheit durch die Pressekonferenz mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Die Brücke bleibt über 2 Jahre dicht.
Wir haben in den letzten Wochen die Nordbrücke untersucht. Es geht um die linksrheinische Vorlandbrücke. Die Schäden sind gravierender, als das auf den ersten Anschein gewirkt hat. Es steht jedenfalls fest, dass wir diese Vorlandbrücke nicht mehr benutzen können für Pkw- oder Lkw-Verkehr. Und deshalb wird sie jetzt möglichst schnell abgerissen. Das wird unverzüglich die Ausschreibung auf den Weg gebracht. Und wir werden danach einen Ersatzneubau errichten, dass wir die tatsächlich bis spätestens Ende des Jahres 2028 errichtet haben werden.
Ja, lassen Sie uns diesen Zeitplan einfach wirklich nochmal durchgehen. Also die linksrheinische Vorlandbrücke, das ist die Teilbrücke dort am Römerbad, auf dieser Seite soll noch im Sommer abgerissen und neu gebaut werden. Wie geht's dann weiter?
Also die Sofortmaßnahme bedeutet, und der schnellste Weg, der jetzt eben funktioniert, ist, sich erstmal um die Vorlandbrücke zu kümmern und gar nicht um die Nordbrücke, über die wir uns ja schon gestritten haben, mit wie vielen Spuren sie geführt werden sollen, was das bedeutet für die Anwohner zum Beispiel. Darum geht es im Moment gar nicht. Es geht also um die Vorlandbrücke, weil die Vorlandbrücke kann, weil es für den Moment ein 1:1 Ersatzneubau sein soll, ohne Planfeststellungsverfahren ganz schnell neu gebaut werden. Es gibt ein paar gute Beispiele in Deutschland, gerade Ramedal oder Leverkusen, wo es wirklich gelungen ist, sehr schnell für deutsche Verhältnisse tätig zu werden. Und es wäre ja schön, wenn wir aus Bonn mal beweisen, dass es noch schneller geht. Und also die Vorlandbrücke halt 1:1 zu ersetzen, damit die Nordbrücke weiter, so wie sie ist, benutzt werden kann, bis sie neu gebaut ist. Und der große Vorteil ist, dass dann, wenn man so verfährt, die Nordbrücke nicht ein zweites Mal gesperrt werden muss, weil die neue Nordbrücke neben der alten Brücke errichtet wird, sodass das eben keine verschenkte Zeit ist, sondern man dann mit dieser Vorlandbrücke, mit der neuen Vorlandbrücke über die alte Brücke fahren kann, bis die neue Brücke fertig ist. Das ist jetzt vereinfacht dargestellt, aber es wird keine erneute Sperrung erforderlich sein. Hätten wir jetzt direkt die Nordbrücke mitgebaut, wie manche es vorschlagen, dann würden wir nicht über 2 Jahre sprechen, dann würden wir über ganz andere Zeiträume sprechen, übrigens auch mit Planfeststellungsverfahren, weil die Brücke durch ein FFH-Gebiet führt. Nur um ein Beispiel zu nennen. Also damit wäre unbedingt ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Wir würden viele, viele Jahre mehr brauchen und deswegen ist das sicherlich die schnellste Lösung jetzt.
Sodass man dann eine neue Brücke neben der alten hat, in der bisherigen Form, wie sie jetzt geplant ist.
Nein. Das ist nicht entschieden, also beziehungsweise es ist eigentlich entschieden, weil im Bundesverkehrswegeplan drinsteht, dass es 3 Spuren pro Richtung sein sollen. Übrigens, ich würde gern damit aufräumen, dass man immer denkt, 1:1 Ersatzneubau auch der Brücke, dann würde sie so schmal sein wie heute, würde sie nicht. Also die Richtlinien haben sich geändert. So wie Fahrradwege heute anders aussehen, sehen auch Brücken heute anders aus.
Also es kommt eine Fahrspur hinzu auf beiden Seiten, es kommen Standstreifen hinzu, Fahrradwege.
Ganz genau, Sicherheit
doppelt so groß.
Genau, der Fahrradweg, der Fußgängerweg, also deswegen. Die aktuellste Planung sieht fast doppelt so breit aus. Wir überlegen, ob wir daran noch etwas reduzieren können. Da sind wir auch im Gespräch mit der Autobahn GmbH und mit dem Bund. Also insofern ist das letzte Wort da noch nicht gesprochen. Und ich will auch keine Ängste schüren. Nur Fakt ist, dass ein 1:1 Neubau, wie die Brücke heute ist, von der Breite rechtlich gar nicht zulässig wäre. Und wir eben damit rechnen müssen, dass die Brücke ja neben die alte Brücke gebaut wird, zumindest teilweise. Und das Hauptproblem sind die Zufahrten im Bereich Auerberg. Dieses Brückenbauwerk im Bereich Auerberg, also die Vorlandbrücke, hat heute schon eine Breite von ungefähr 50 Metern, jetzt ungefähr geschätzt. Also dieses wesentlich breiter durch die Zu- und Abfahrten als die Brücke nachher selber. Also insofern, ich verkürze, wir müssen noch dieses Jahr die Entscheidung treffen, wie die Brücke gebaut wird. Im Bundesverkehrswegeplan steht 1 Spur mehr pro Richtung. Im Moment wird untersucht, ob das unter den verkehrlichen Gegebenheiten heute immer noch angemessen ist, ja oder nein. Und dann muss die Politik eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen.
Das hört sich für mich schon wieder nach jahrelanger Diskussion an.
Bei der Nordbrücke stehen wir nicht unter dem gleichen Zeitdruck wie jetzt bei der Vorlandbrücke. Das heißt, ein bisschen Zeit haben wir. Es gibt ja schon Planstudien, es gibt ja verschiedene Varianten, die schon auf dem Tisch liegen. Daran können wir vielleicht noch ein bisschen schrauben und optimieren. Ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, wenn wir nicht diesen Grundsatzstreit führen würden. Der Grundsatzstreit bedeutet ja, wollen wir eine leistungsfähige Autobahntrasse haben über die Nordbrücke und über den Tausendfüßler, ja oder nein? Da gibt es die einen, die sagen, wenn der Verkehr besser fließt, dann ziehen wir nur mehr Autos an. Und die anderen, die sagen, wenn die Autobahn funktioniert, dann fahren die Leute nicht durch die Wohngebiete. Da muss man sich für eine der beiden Varianten entscheiden.
Aber das ist ja genau der Status quo, den wir seit 19 Jahren haben, als dann eben 2007 das erste Mal klar war, das Ding hält nicht mehr so ewig und seitdem wird eben genau über diese Frage diskutiert. Warum ist die Hoffnung jetzt groß, dass man da doch schneller eine gemeinsame Lösung findet?
Na, wir müssen es. Also erstens sind ein paar Entscheidungen in der Vergangenheit ja auch getroffen worden, die damit zusammenhängen. Also eine Mehrheit hat sich entschieden, keine Südtangente, keinen Ennertaufstieg zu bauen. Dazu gehörte, dass es eine Verbreiterung der Nordbrücke und des Tausendfüßlers gibt. Das war ein Teil des Kompromisses, der damals gefunden worden ist. Und ich will nicht zurück in die Vergangenheit blicken und ich will auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber unsere Probleme in der Stadt Bonn sind natürlich jetzt auch so groß, weil eben ein Hauptzubringer weggefallen ist und jetzt verteilt sich alles auf das vorhandene Netz und das ist halt in dem Zustand, in dem es sich gerade befindet.
Ich will nochmal auf diesen Zeitplan zurück, allein um Orientierung zu geben. Ja. Also Abriss der Vorlandbrücke jetzt im Sommer.
Ja.
2,5 Jahre Bauphase, endet 28 soll das dann wieder funktionieren über die bisherige Nordbrücke. Fahrrad, Fußgänger sollen früher schon drüber dürfen. Ab wann?
habe ich von Anfang an thematisiert, weil mir nicht einleuchtend war, warum Fuß- und Radfahrer denn die Brücke oder die Vorlandbrücke gefährden sollen. Aber es ist de facto so, dass die Spindel eben auf der Vorlandbrücke landet und deswegen muss der Zugang und Abgang zur Brücke, die Brücke ist nach wie vor sicher, ich will das nochmal sagen, muss anders geregelt werden. Und wir sind jetzt gerade in Gesprächen mit der Autobahn GmbH, wie das schnellstmöglich passieren kann. Also kurzum, die Sommerpause soll genutzt werden und nach der Sommerpause, spätestens im Spätsommer, soll die Brücke für Fuß- und Radverkehr wieder nutzbar sein, aber es muss ein neuer Zugang und Abgang gebaut werden. Das ist für Fußgänger sehr einfach, für Radfahrer nicht ganz.
Also Spätsommer Fuß- und Fahrradfahrende. Dann haben wir die Phase ab 28. Wann rechnen Sie also mit der Planung, also sozusagen, dass wir wirklich loslegen können, mit der neuen Nordbrücke dann und mit tatsächlich Baubeginn?
Ich will mich gar nicht da auf etwas einlassen zu prognostizieren, wann es wirklich losgeht mit dem Bau der Nordbrücke, weil wir uns alle jetzt sehr, sehr fokussieren, wirklich auf die Vorlandbrücke und die Befahrbarkeit der Nordbrücke wieder hinzubekommen. Ich sagte ja, der Bundesverkehrswegeplan hat eine klare Regelung, es liegen Varianten auf dem Tisch. Noch dieses Jahr muss eine Entscheidung fallen und dann schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Ja, es ist, ich weiß genau, wie sich das anhört, aber wir müssen jetzt priorisieren. Wir müssen alle Kräfte darauf fokussieren, dass die Brücke wirklich jetzt innerhalb der nächsten Wochen angefangen wird abzureißen, die Vorlandbrücke meine ich damit, und dass wir den Verkehr wieder über die Nordbrücke führen können. Das hat für mich jetzt absolute Priorität und die Spielchen, in welcher Breite jetzt was soll und was da die richtige Sichtweise ist und ob wir den Bundesverkehrswegeplan ändern oder nicht, das muss zwar parallel laufen, hat aber nicht die gleiche Priorität.
Sie haben oft schon das Wort Taskforce jetzt angesprochen. Wie ist diese Arbeit? Also es gibt da jeden Tag eine Lagebesprechung bei Ihnen?
Nein, nicht jeden Tag. Aber wir haben, glaube ich, inzwischen in den letzten 3 Wochen, das sind ja ungefähr jetzt 3 Wochen, haben wir 10-mal getagt. Und ganz klar, auch an Feiertagen, an Brückentagen und an Wochenenden. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar all den Beteiligten, dass sie das möglich gemacht haben über die verschiedenen Ämter. Wir werden jetzt irgendwann in einen regelmäßigeren Rhythmus finden müssen, aber die Information, dass die Brücke jetzt für 2,5 Jahre gesperrt ist, die ist ja auch mal gerade ungefähr eine Woche alt. Das heißt also, wir haben bis zu dem Tag der Entscheidung des Verkehrsministeriums gelebt und jetzt sind wir eben in weiteren Prüfungen und ich glaube, wenn wir da weiter sind und wir beobachten natürlich jeden Tag die Situation und wir beobachten auch sehr genau, welche unserer Maßnahmen hat Erfolg, hat zu wenig Erfolg, muss nachgebessert, vielleicht sogar zurückgenommen werden. Wir müssen ein bisschen Try and Error machen, anders geht das in der Situation nicht. Das heißt aber, ich denke, wir werden irgendwann jetzt zur Sommerpause hin in einen regelmäßigen Turnus unserer Taskforce kommen.
Dann lassen Sie uns mal einige dieser Maßnahmen durchgehen, die Sie entschieden haben. Unter anderem Bus- und Bahnfahren kostenlos.
Ja.
Bis Ende des Monats, bis Ende Juni. Der Monat ist jetzt fast rum. Was hat's gebracht, außer 700.000 Euro für die Stadt Bonn an Kosten?
Ja, es ist halt, wie gesagt, wir mussten am Anfang, ging es nicht um monatelange Prüfungen und Wenns und Abers, sondern es ging darum, wie bringen wir viele Menschen dazu, freiwillig umzusteigen.
Wie viele haben das gemacht?
Die Zahl kann ich Ihnen nicht nennen. Für meinen Geschmack sind es zu wenig, dafür, dass wir Park-and-Ride-Plätze geschaffen haben und den ÖPNV kostenlos gemacht haben. Und nach dem, was ich gehört habe, sind Busse und Bahnen zumindest nicht so überfüllt gewesen, wie wir das vielleicht sogar oder manche das erwartet haben. Das heißt, da wäre mehr gegangen dafür, dass das Angebot kostenlos ist.
Und da haben viele gesagt, das wäre so eine, ja, im Grunde so eine Promo-Aktion, sehr kostenträchtiger Aktionismus.
Ist es, also Aktionismus weiß ich nicht. Aktionismus oder überhaupt Pragmatismus ist jetzt gefragt in der Situation. Und es war ein Lustmachen auf etwas anderes ausprobieren, gerade für diejenigen, die es noch nicht getan haben. Und ich weiß, dass das nicht gerecht war, jemand gegenüber, der ein Deutschland-Ticket hat und weiter sein Abo bezahlt hat. Aber es ging halt darum, Menschen, die bisher den ÖPNV nicht nutzen, auf den ÖPNV zu bekommen. Und ich habe von Anfang an gesagt, anders als das damals beim 9-Euro-Ticket der Fall gewesen ist, ich habe von Anfang an gesagt, das halten wir nicht durch finanziell. Wenn wir nicht Hilfe von Bund oder Land in dieser Hinsicht bekommen, wir werden es auch nicht durchhalten. Sie haben es richtig gesagt, das sind so ungefähr 350.000 Euro pro Woche. Rechnen Sie es auf einen Monat hoch. Inzwischen wissen wir übrigens, dass die Verkehrsverbünde von uns ungefähr 400.000 Euro verlangen würden wir das fortsetzen. Das wären 400.000 pro Woche. Das sind 1,6 Millionen Euro im Monat. Und wenn dann auch noch diejenigen hingingen und ihre Deutschlandtickets kündigen, um davon zu profitieren, dann wäre ein weiterer Millionenschaden absehbar. Denn wir müssen eben auch im Verkehrsverbund den anderen einen Ersatz, einen Schadensersatz dafür leisten, für die Einnahmeverluste. Das können wir alleine nicht durchhalten.
Gut, ist am Ende immer ein Rechenbeispiel, glaube ich. Also ich glaube, der volkswirtschaftliche Schaden wird mit 170 Millionen pro Jahr aktuell berechnet. Gab es noch eine Zahl vom ADAC, aber wollen Sie es denn weitermachen? Also soll der ÖPNV dann auch die nächsten Wochen und Monate weiterhin kostenlos bleiben?
Wir werden es nicht durchhalten. So, also ich reise nach Berlin nächste Woche unter anderem, um das und andere Punkte mit dem Verkehrsministerium, mit der Staatssekretärin zu besprechen. Ich habe auch Schützenhilfe dabei, die Oberbürgermeister von Köln, Leverkusen, die Metropolregion Rheinland sind dabei, wenn wir mit der Staatssekretärin in Berlin darüber sprechen, was wir als Region vom Bund jetzt erwarten. Ich will auch nochmal Danke sagen. Schnieder, Frau Dr. Stutz haben sich unmittelbar gekümmert, sind vor Ort gewesen. Es haben hier in Bonn Sitzungen stattgefunden. Wir sind hier in Bonn informiert worden. Das läuft alles wunderbar. Wir werden auch Hilfe bekommen bei Umleitungsverkehren, die Nordbrücke, die Vorlandbrücke, so schnell wie noch nie zuvor. Alles soweit.
Aber gut. Sie gehen mit dem konkreten Ziel schon hin, ÖPNV kostenlos Geld zu bekommen, damit man ÖPNV weiter kostenlos anbieten kann.
Kostenlos, glaube ich, werden wir nicht hinbekommen. Wäre auch ungerecht und ist aufgrund dessen, dass die Menschen ihr Deutschlandticket zurückgeben, in der Dimension, glaube ich, nicht zu rechtfertigen. Aber ein vergünstigtes Ticket wäre mein Ziel. Mein Ziel wäre, für diesen Zeitraum mindestens ein deutlich vergünstigtes Ticket anbieten zu können, für die, die es nicht jeden Tag machen und das Deutschlandticket nutzen. Ob das erreichbar ist, beispielsweise über das System Easy NRW, was da was umprogrammiert werden könnte und dann mit einer finanziellen Unterstützung des Bundes, das könnte ich mir gut vorstellen, weil ich glaube nach wie vor, der ÖPNV ist das beste Mittel, was wir in dieser Situation haben.
Wenn er nicht auch dann im Stau steht, ne?
Ja, also, das ist ein sehr wichtiges Thema, über das wir gleich, wenn Sie möchten, auch gerne sprechen können. Aber ich möchte das nochmal sagen. Im Moment, ich freue mich über jeden Fahrradfahrenden. Ich weiß, dass die Zahlen sich über die Kennedy-Brücke verdoppelt und an Teilen vielleicht sogar an manchen Tagen vielleicht verdreifacht haben. Das ist super.
Ja, aber Sie wollen doch die Fahrradspuren, die Umweltspuren wieder zurücknehmen, habe ich gesehen.
Sage ich gleich gerne was zu, ist nämlich nicht ganz so. Aber die Fahrradfahrenden Zahlen werden nicht anhalten im Herbst und im Winter. Und wir reden über eine Situation jetzt von nahezu 3 Jahren. Und das muss ich mit dem Blick haben. Und zu dem Rückbau von, es sind alles Abwägungsprozesse. Ich kann keine Häuser abreißen, ich kann die Straßenschluchten nicht größer machen. Ich kann den Straßenraum, der zur Verfügung steht, nicht größer machen. Und so muss ich mir für jede Achse, jede Hauptachse in dieser Stadt überlegen, welcher Verkehr über diese fließen soll. Und die alte Weisheit von wegen, leistungsfähige Hauptachsen, um die Wohngebiete zu schützen, ist für mich eine, die in dieser Situation wirklich besondere Bedeutung hat. Und der Eindruck, dass wir jetzt überall ÖPNV und Fahrradspuren wegnehmen, dem würde ich gerne widersprechen. Das ist nur sehr punktuell an manchen Stellen der Fall. Wir können auch gerne über das Detail sprechen, aber lassen Sie mich eine Sache noch sagen, Herr Groß. Ich schätze mal, dass 95% des Busverkehrs in Bonn nicht über ÖPNV-Spuren, sondern über die normalen Straßen fahren. Und deswegen ist das kein Kampf, dass jeder Autofahrer, der auch noch alleine im Auto sitzt, gut durchkommt, sondern es ist ein Kampf für den ÖPNV, für den Busverkehr, wenn wir auch über funktionierende Straßen sprechen.
Denn selbst der ADAC sagt, pauschale Rücknahme der Fahrrad- und Umweltspuren sei Quatsch.
Das wäre ja auch Quatsch und das hat auch niemand vor und das ist wirklich ein Abwägen. In der Taskforce sitzen Menschen, die besonders den Fahrradverkehr im Blick haben, Menschen, die den ÖPNV, also die Stadtwerke sitzen auch dabei, die den ÖPNV im Blick haben und nachher gibt es eine Abwägung zu treffen. Wir können aber gerne über die einzelnen Trassen sprechen.
Machen wir mal, also Adenauerallee, das war ja Ihr Thema auch im Wahlkampf unter anderem. Viele haben immer gedacht, das ist das Symbolthema, das muss er irgendwie durchbringen, das ist ja jetzt wie auf dem Silbertablett.
Könnte man so sehen, sehe ich aber gar nicht so. Also die erste Trasse, die allerhöchste Wichtigkeit für mich hat, ist Oxfordstraße. Also B56, Kennedy-Brücke und Oxfordstraße. Das ist die Trasse, die am meisten Verkehr im Moment auffangen muss, wo ich die Räumlichkeiten auch nicht verändern kann und die sehr komplex ist. Und deswegen die Ideen, Kombahnfriedhof, eigene Trasse 66. Deswegen die Idee, runter mit der Abtrennung zwischen 66 und Individualverkehr, damit die Busse über die Kennedy-Brücke, über die Bahntrasse fahren können, dann eine Fahrradspur, die so bleibt, wie sie ist, bis ungefähr auf die Höhe des kurz vor das Amtsgericht. Dann nur soll der Fahrradverkehr für gefühlt 300-400 Meter auf einen Schutzstreifen zurückgeführt werden, der überbreit ist, der nicht die 1,25 Meter, 1,50 Meter, sondern teilweise bis zu 2 Meter haben wird. Also das ist die Richtung jetzt von der Kennedy-Brücke Richtung Alter Friedhof. Und in der Gegenrichtung ist es nur das Stück zwischen, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwischen der Bornheimer Straße und der Wilhelmstraße, wo wir den Fahrradverkehr umleiten werden. Und zwar Richtung Friedensplatz und nachher wieder auf die Busspur.
Also und kriegen Sie das schnell durch?
Ganz klare Botschaft, lassen Sie mich das noch sagen. Es fließen zwischen 18 und 21 Linien, die Experten sind sich uneinig, zwischen 18 und 21 Buslinien. Richtung Kennedy-Brücke vom Friedensplatz aus. Da bleibt die Bus- und die Radspur so, wie sie ist. Es fließen aber nur 3 Buslinien in der Gegenrichtung und da eben die Veränderung zu einem Schutzstreifen. Das heißt also, der Eindruck, dass man alles wegnehmen würde und alles auf Null drehen würde, der ist wirklich einfach falsch.
Kriegen Sie das schnell durch?
Dazu sind einige Prüfungen, die aktuell laufen. Wir sind, glaube ich, in einer gewissen Schlussphase. Wir brauchen auch teilweise Genehmigungen. Wir müssen so etwas beachten wie Rückmeldungen von der Feuerwehr und der Polizei beim Ausfluss aus der Bornheimer Straße. Daran wird gerade gearbeitet. Ich gehe davon aus, dass wir die Oxfordstraße, wenn alles gut läuft, so umgebaut bekommen, wie ich es gerade einmal grob skizziert habe, vor der Sommerpause.
Weil ich frage deswegen, weil das ja auch in Bonn ganz häufig genau ein sehr ideologisch diskutiertes Thema war.
Das bleibt es leider auch. Und ich würde mir wünschen, dass ich das jetzt ein bisschen zurückfahren würde. Denn das ist nicht die Zeit für Konfrontation. Und auch das möchte ich nochmal klar sagen. Wir arbeiten gerade nicht an Stadtgestaltung und nicht daran, unsere Stadt soll schöner werden, sondern unsere Stadt soll noch funktionieren. Und das ist eine Kompromisssuche und eine Kompromissfindung für alle Beteiligten.
Also eine klar ausgestreckte Hand auch in Richtung der Grünen.
Ich rede jetzt nicht in Parteibuchgedanken.
Naja, sondern aber das ist ja tatsächlich das Problem. Sie haben keine eigene Mehrheit, die Grünen auf der anderen Seite und die CDU haben sich im Wahlkampf durchaus ideologisch bekriegt, das kann man nicht anders sagen. Und das ist natürlich, wie Sie völlig zu Recht sagen, ist jetzt nicht mehr State of the Art. Wir müssen jetzt handeln und wir müssen Lösungen finden.
Gut, das liegt an allen beteiligten Seiten, das so zu sehen. Im Moment erkenne ich das leider noch nicht. Im Stadtrat sind einzelne Maßnahmen auch eben nicht einvernehmlich abgestimmt worden. Wir streiten uns über die üblichen Strecken Oxfordstraße und Adenauerallee. Ich halte das für unnötig und nicht angebracht in dieser Zeit, weil wir über Kompromisse und nicht über wir drehen alles zurückreden und wir wollen das jetzt zukünftig so und so haben, sondern über Notfallpläne für einen begrenzten Zeitraum. Deswegen würde ich mir mehr Kompromissbereitschaft auf allen Seiten wünschen.
Gehen wir ein paar weitere Maßnahmen durch. Verbesserung der Fährverbindungen über den Rhein. Mondorfer Fähre seit 3 Wochen im Dauerbetrieb. Man steht zum Teil immer noch über eine Stunde in der Rush-Hour. Warum setzt man nicht einfach mehr Fähren ein?
Weil sie dafür natürlich auch den Zugang zum Rhein und den Abfluss dann eben auch der Straßen brauchen. Ich weiß, dass eine weitere Fährverbindung geprüft wird über die Bundeswehr-Rampen, die NATO-Rampen, die vorhanden sind. In Bonn sind die meines Wissens zurückgebaut. In Bonn haben wir diese Möglichkeit nicht. Im Rhein-Sieg-Kreis wird darüber Niederkassel.
Bonn-Wittig, wird da gerade
drüber gesprochen. Halte ich für eine sehr gute Lösung, wenn das umgesetzt werden könnte. Am Anfang hat so eine Taskforce auch mal diskutiert, von wegen, können wir nicht irgendwie im Stadtgebiet Bonn eine Notbrücke oder wie auch immer einrichten, nur wir reden über eine Bundeswasserstraße, die wir nicht einfach dicht machen können. Also können wir nur über Fährverstärkungen sprechen. Unser Personenverkehr ist nicht das Problem, deswegen gäbe es die Rhein-Nixe noch, das würde uns gar nicht so helfen, sondern es ist wirklich der Auto und insbesondere der LKW, der Schwerlastverkehr, der ein Problem hat, Ost-West-Achse, West-Ost-Achse über den Rhein zu kommen.
Viele Menschen sind wirklich enorm belastet, viele Firmen, viele Einzelhändler, Handwerker, Unternehmer fürchten tatsächlich um ihre Existenz.
Absolute Katastrophe. Die Infrastruktur bleibt hier erstmal sehr eingeschränkt und auch als Handwerker haben wir hier Einbußungen zu tragen.
Das kommt immer zu Verspätungen. Du bist nie irgendwo pünktlich da. Keine Ahnung, wie das die Stadt jetzt regeln möchte. Ne?
Nervt ja nur noch. Macht ja. Vor allem, weil die Perspektive nicht da ist. Es ist ja nicht morgen weg. Es ist ein Horror.
Ich komme nicht mal zu meiner Tochter nach Hennef. Das war der kürzeste Weg. Aber es ist kurz und knapp gesagt scheiße.
Was würden Sie sagen, wie groß ist der Schaden für den Wirtschaftsstandort Bonn?
Ich kann den Schaden nicht schätzen, da gibt es kompetentere Menschen als mich, das zu schätzen. Er ist auf jeden Fall deutlich. Also ich weiß Zahlen, dass in den Tiefgaragen der Stadt Bonn plötzlich 30%, 40% weniger los ist. Ich weiß schon vorher, dass der Einzelhandel geklagt hat, bevor die Situation Nordbrücke war, Erreichbarkeit der Innenstadt und dass viele Menschen in der Stadt nicht bedeutet, dass die auch ihr Geld da lassen in der Stadt. Und jetzt ist die Situation sehr, sehr viel ernster geworden. Man sieht es ja, wenn man in den Gastronomien unterwegs ist, in der Bonner Innenstadt unterwegs ist, kann man sehen, dass die auch die Frequenz abgenommen hat. Nicht nur die Kaufkraft, sondern auch die Frequenz abgenommen hat. Das heißt, es ist ein erheblicher Schaden da. Und ich möchte allen zurufen, auch wenn es vielleicht ein paar Minuten länger dauert, in die Stadt zu kommen, kommen Sie in die Stadt, unterstützen Sie die Einzelhändler. Wir haben eine so herrliche, wirklich schöne Innenstadt und da kann man es selbst bei diesen Temperaturen aushalten und da, wo man es noch nicht gut genug aushalten kann, versuchen wir nachzusteuern mit Sonnensegel oder mit Begrünung oder auch mit Bewässerung.
Rund 100.000 Autos sind täglich über die Nordbrücke gefahren. Die suchen jetzt neue Wege. Der ADAC hat berechnet, dass die Autos dadurch rund 50 Millionen Kilometer Umwege fahren pro Jahr. Volkswirtschaftliche Schaden, haben wir schon gesagt, rund 170 Millionen. Sie fordern jetzt einen finanziellen Ausgleich von Bund und Land, haben wir schon kurz drüber gesprochen. Gibt es eine konkrete Summe, wo Sie sagen, die brauchen wir hier?
Also wir werden vom Bund unterstützt werden bei allen Umleitungsverkehren. Alle Strecken, die als Umleitungsverkehr ausgewiesen werden, als Umleitungsstrecke, da werden die Kosten für seitens des Bundes übernommen und auch für die Schäden, die entstehen. Also wenn wir es jetzt schaffen, vernünftig zu dokumentieren, wie sieht die Kennedy-Brücke, wie sieht die Oxfordstraße, wie sieht die Adenauerallee, wie sieht die Reuterstraße aus und dann nachher, nach den 2,5 Jahren nachweisen können, was sich verschlechtert hat, dann werden auch dafür die Kosten vom Bund getragen. Das ist schon einmal gut. Hilft mir aber nicht beim innerstädtischen Verkehr zu bewältigen. Und meines Erachtens ist es auch die Zuständigkeit des Bundes, dafür zu bezahlen, wofür er eigentlich nicht zuständig wäre, weil er der Auslöser ist. Es fällt eine Bundesautobahn weg. Wir haben deswegen jetzt Zusatzkosten. Ein Beispiel, wir wollten im nächsten Jahr allein 20 Millionen Euro bei den Stadtwerken im ÖPNV einsparen. Wir werden bestimmt jetzt nichts einsparen, sondern deutlich mehr Geld ausgeben. Und auch dafür ist der Bund meines Erachtens verantwortlich zu machen.
Aber eine Größenordnung, die Sie... Vom Bund, vom Land?
Kann ich noch nicht greifen, weil allein die Zahlen, was mich eine Woche kostenloser ÖPNV kostet, also wie viel Schadensersatz ich dafür dem Verkehrsverbund leisten muss, der hat sich verändert, der ist neu berechnet worden. Und wie Sie eben auch schon, wie wir festgestellt haben, so viele Menschen haben das Angebot gar nicht genutzt. Also insofern, das sind, im Moment konzentriert sich alles, die gesamte Stadtverwaltung, jeder, der mitspielt, konzentriert sich im Moment aufs Machen und ein bisschen weniger auf Aufschreiben. Das müssen wir nachholen. Wir müssen für manches auch Genehmigungen einholen, deswegen dauert es auch so lange, aber hier wird wirklich hier pragmatisch angepackt im Moment und ich gebe zu, dass ich deswegen manche Zahl im Moment einfach noch nicht liefern oder prognostizieren kann.
Die Nordbrücke ist ja nicht über Nacht marode geworden. Wir sprechen über ein Problem, das seit fast 20 Jahren bekannt ist. Wie erklären Sie den Menschen, dass Politik und Verwaltung es in dieser Zeit nicht geschafft haben, eine Lösung auf den Weg zu bringen?
Nun, die Erklärung ist so wie in ganz Deutschland zu sehen. Wir haben einen Sanierungsstau im Bund, im Land und in den Kommunen. Hier in Bonn merkt man es, wenn man in marode Schwimmbäder geht, in Schulen, wo die Schultoiletten in einem miserablen Zustand sind. Man merkt es auf den Straßen, auf den Brücken, man merkt es in Kultureinrichtungen, man merkt es auf Bundesautobahnen, man merkt es im Schienennetz der Deutschen Bahn, man merkt es an allen Ecken und Enden. Und die Verantwortung dafür, Herr Groß, das haben Sie richtig gesagt, die ist in Jahrzehnten, dieser Sanierungsstau ist in Jahrzehnten entstanden und die Verantwortung liegt bei verschiedenen Bundeskanzlern, bei verschiedenen Bürgermeistern, bei verschiedenen, das kann man nicht festmachen an. Wir haben eins getan. Wir haben sehr gerne als Politiker erwartete Wohltaten an die Bevölkerung verteilt und haben die grundsätzliche Funktionsfähigkeit unseres Staates ein Stück weit aus dem Blick verloren. Das muss sich ändern.
Ich fasse das mal so zusammen. Also egal ob Rathaus, ob Landes-, ob Bundespolitik, keiner hat es geschafft, rechtzeitig eine tragfähige Lösung irgendwie auf den Weg zu bringen. Stattdessen eigentlich standen immer nur Einzelinteressen, politische Profilierung im Vordergrund, nie das große Ganze. Teilen Sie die Einschätzung?
Das ist ein bisschen zugespitzt, aber vom Prinzip ja. Also ich glaube, wir haben, wie so oft, über unsere Verhältnisse gelebt. Das haben wir auch hier in Bonn. Wir sind keine Bundeshauptstadt mehr und auch nicht mehr Regierungssitz. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und Politiker, die gewählt werden wollen, sind immer in der Versuchung, den Menschen Wohltaten zu verteilen. Wir haben tolle Dinge kreiert, wie Rechtsansprüche auf Kita, OGS. Wir haben viele Sozialstandards verbessert. Die sind vom Bund beschlossen worden, aber bei den Kommunen sind die Probleme vor Ort. Die Unterfinanzierung der Kommunen hat dramatische Ausmaße angenommen, sodass Bonn da wirklich nicht alleine dasteht. Wir können als Bundesstadt Bonn die Aufgaben, für die wir zuständig sind, alleine so nicht mehr erfüllen. Unsere Verschuldung wird sich, egal was wir unternehmen, egal ob wir darüber reden, dass wir Kultureinrichtungen fusionieren, an einen Standort zusammenfügen, ob wir ein, zwei Bäder schließen oder wie auch immer, wir werden unsere Haushaltssituation alleine nicht in den Griff bekommen. Unsere Verschuldung verdoppelt sich gerade.
Aber das heißt, das Ergebnis, was wir hier gerade verkehrsmäßig erleben, ist das Ergebnis von politischem Versagen.
Ja, ausgelöst aber auch durch Erwartungshaltung der Bevölkerung. Also beides
die
zusammen.
Die Bevölkerung erwartet jetzt erstmal, dass es eine Brücke gibt, über die man mit dem Auto gut rüberfahren kann und dass man nicht irgendwie mehrere Tage im Stau steht.
Die Bevölkerung erwartet aber auch, dass es den OGS-Rechtsanspruch gibt, dass man eine vernünftige Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinbekommt, dass sozial Schwache unterstützt werden, wie in Bonn mit dem Bonn-Ausweis, dass wir funktionierende Schwimmbäder haben, dass Kultureinrichtungen
klar
da sind. Also das erwartet die Bevölkerung
deswegen,
auch alles.
Deswegen muss man Prioritäten setzen und auch entscheiden. Sie sind selbst seit vielen Jahren ja politisch verantwortlich. Haben Sie in Deutschland mittlerweile das Gefühl, dass man mehr Angst davor hat, Entscheidungen zu treffen, als Probleme ungelöst zu hinterlassen?
Leider habe ich diesen Eindruck und ich versuche das zumindest in dem Bereich, auf den ich Einfluss nehmen kann, zu ändern. Wir müssen unbequeme Entscheidungen treffen, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Manchmal ist weniger mehr. ich möchte gern Qualität erhalten. Ob ich das in der Quantität in der heutigen Zeit kann, das wage ich zu bezweifeln. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir, wenn wir bestimmte Strukturen retten und in die Zukunft tragen wollen, wir auch auf Aufgaben, die bisher wahrgenommen worden sind, verzichten müssen oder auch auf liebgewonnene Institutionen verzichten müssen, damit wir überhaupt noch einen funktionierenden Staat haben. Und ich finde das deswegen so wichtig, weil sich unsere Demokratie auf unseren Straßen entscheidet. Also wenn die Unzufriedenheit der Menschen in Deutschland, in Bonn, immer größer wird, dass Politik die Aufgaben nicht geregelt bekommt, wendet man sich den linken und rechten Rändern zu. Absolut. Und das möchte ich gerne verhindern. Das bedeutet, ich muss jetzt mit unbequemen Nachrichten raus. Und zwar, dass weniger mehr ist, insbesondere wenn ich gewisse Qualitäten sichern will.
Ist es nicht gerade dann an der Zeit, da komme ich wieder an den Punkt zurück, wir haben so viele Krisen hier, Sie haben keine Mehrheit im Rat. Warum nicht auf die größte Oppositionspartei zugehen und Ihnen die Hand zu reichen, vielleicht für eine neue Kooperation in diesen Zeiten?
Herr Groß, ich reiche jeder demokratisch legitimierten Partei in diesem Rat die Hand und diskutiere gerne mit Ihnen über Kompromisslösungen. Aber dann muss auch eine Kompromissbereitschaft erkennbar sein. Die erkenne ich im Moment nicht. Ich sehe es anders als Sie, dass es eine Ratsmehrheit gibt. Aus meiner Sicht gibt es die. Aber ich bin gerne bereit, jedes Gespräch mit den Grünen zu führen, wenn eben auch diese Kompromissfähigkeit erkennbar ist. Wenn wir uns aber überall nur darüber streiten, dass es für einen Verkehrsteilnehmer nicht schlechter werden darf, an keiner Stelle, und die anderen nicht beachtet werden, dann sehe ich wenig Kompromissbereitschaft.
Das heißt, momentan gibt es nicht, ich meine, wir haben so viele große Themen, die, glaube ich, auch über die Parteigrenzen hinweg, glaube ich, gelöst werden müssten für die Stadt. Dass man da strukturell eine Zusammenarbeit hinbekommt, die genau dieses Problem angeht.
Na, der Wert einer Demokratie lebt eben davon, dass man unterschiedliche Meinungen hat, diese vertritt, sich für sie einsetzt, aber nachher auch fähig ist, Kompromisse zu finden. Und ich appelliere an alle, egal welches Parteibuch sie haben, dazu bereit zu sein.
Lassen Sie uns noch mal bis zu den Sommerferien einfach auf die Themen blicken, die Sie jetzt tatsächlich konkret und schnell angehen wollen. Was steht in den nächsten Tagen an?
Also wenn ich hier von Ihnen weggehe, werde ich wieder mich zur Taskforce dazu klinken. Wir sind in sehr vielen weiteren Prüfungen drin, jetzt eben wissend, dass dieser Zustand für 3 Jahre anhalten wird oder bis Ende 28 anhalten wird. Wir prüfen weitere Park-and-Ride-Angebote kostenlos. Die sollen auch kostenlos bleiben. Wir haben noch eine Schwachstelle auf dem Hartberg, in Bad Godesberg können wir noch nachlegen. Wir prüfen jetzt primär Standorte, die möglichst an der Schiene liegen, damit wir keine Shuttle-Verkehre haben, die Kosten erzeugen, wo wir ja nicht wissen, wie viele Menschen das annehmen. Also wir sind an der Ausweitung von Park-and-Ride-Angeboten. Wir prüfen, wir sind wirklich in den Schlusszügen der Prüfung und der Genehmigung, die wir brauchen, um die Busse über die Kennedy-Brücke fahren zu lassen, und zwar über die Bahnspur fahren zu lassen, damit der gesamte Busverkehr dann durchfließen könnte und nicht mehr im Stau mit den Autos stehen würden.
Auch noch vor den Sommerferien.
Auch noch vor den Sommerferien. Die Adenauerallee haben Sie eben angesprochen. Die Adenauerallee ist in den Schlusszügen einer Prüfung, die wahrscheinlich dazu führen wird, dass wir einen Fahrradschutzstreifen von einer Breite von 1,50 Meter, 2 Metern ungefähr auf der Adenauerallee weiter aufrechterhalten von Koblenzer Tor bis zur Weberstraße. Aber der Radverkehr, nochmal, wir reden über einen Notfallplan, über eine Übergangslösung, dann von Weberstraße Richtung Bundeskanzlerplatz nicht mehr auf der B9 fahren dürfte. Das ist im Moment die Prüfung. Später soll eine Radverkehrsführung umgesetzt werden. Das wäre ein Ziel für die Zukunft, wo auch Radverkehr über einen Schutzstreifen über die gesamte Adenauerallee möglich ist. Aber erstmal würden wir eine schnelle Umsetzung bevorzugen. Also Möglichkeit weiter Radverkehr aus der Innenstadt kommend bis Weberstraße, damit Universität, Beethoven-Gymnasium und so weiter erschlossen sind, aber dann nicht mehr von der Weberstraße bis zum Bundeskanzlerplatz.
Fühlen Sie sich gerade wohl als Krisenmanager?
Ich habe das Gefühl, etwas bewegen zu können. Das ist das Positive daran. Ich würde auch mal gern wieder ein bisschen mehr Schlaf finden, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das an der Nordbrücke oder an den Temperaturen im Moment liegt. Aber ich habe das Gefühl, dass sich in dieser Stadt an einigen Stellen sehr viel in kurzer Zeit bewegt hat. Also ich bin schon ein bisschen stolz auf die ein oder andere Maßnahme, die wir umgesetzt haben, und mich erreichen Anrufe aus dem gesamten Bundesgebiet, die sich schon ein bisschen verwundert die Augen reiben, wie man ein jahrzehntelanges Problem wie keine Trasse 66 am Kornbahnfriedhof mal eben innerhalb von 1-2 Wochen lösen kann. Also insofern, es bewegt sich viel. Und da tut's gut zu merken, wie viele wirklich engagierte Kräfte auch in der Stadtverwaltung wirklich mitspielen, Dinge denken, die noch nie gedacht worden sind. Ich erzähle Ihnen mal was Verrücktes. Bis zu der Prüfung, ob die Nordbrücke nicht zum Park- und Reitplatz umgebaut werden könnte. Busse hoch, oben parken Reit, Busse wieder runter, weil die Nordbrücke hat ja kein Problem. Also so kreative Dinge werden gerade geprüft. Wir beschäftigen uns damit, ob die Bornheimer Straße wieder durchfließen darf. Also die Bornheimer Straße ist ja zur Kölnstraße ergänzend, ist ja ein wichtiger Weg Richtung Autobahn 555 oder von der Autobahn rein. Ist es in der jetzigen Situation richtig, dass man am Kaiser-Karl-Ring abgebunden wird, ja oder nein? Oder sollte man wieder geradeaus durchfahren können? Ist auch eine Prüfung, die gerade läuft. Park and Ride, ÖPNV, können wir ihn noch irgendwie vergünstigen? Können wir das mit dem Rhein-Sieg-Kreis zusammen machen, damit der Hinkefuß nur für das Bonner Stadtgebiet aufgehoben wird? Das sind alles Prüfungen, die im Moment beispielsweise laufen. Aber nochmal auch, dass überall ein sicherer Radverkehr ist. Also die Entscheidung, beispielsweise am Kombahnfriedhof den Radverkehr auf die Brülltal-Trasse zu führen, hat dazu geführt, dass wir an der Rheindorfer Straße dem Radverkehr zukünftig Vorrang geben werden. Oder die Entscheidung am Dorinth-Hotel, den Rechtsabbieger für das Auto zu verbieten, damit der Radverkehr sicher, der so zugenommen hat, von der Brücke abfließen kann. Das sind Entscheidungen für den Radverkehr gewesen. Und deswegen ist es mir wirklich wichtig, wir arbeiten an sicheren Lösungen für alle Verkehrsteilnehmer. Aber wir müssen eben auch Kompromisse suchen.
Und es scheinen sehr viele Stellschrauben zu sein, die aktuell gedreht werden müssen. Erleben wir das noch beide, dass die Verkehrsprobleme in Bonn alle gelöst sind?
Alle. Das wird immer auf die Sichtweise ankommen. Ich würde mich auf jeden
Fall. Oder wie alt wir werden. Das.
Ich würde auf jeden Fall, bevor Sie oder ich mit dem Rollator unterwegs sind, würde ich mich darüber freuen, wenn wir wieder darüber sprechen könnten, wie unsere Stadt schöner wird für alle Verkehrsteilnehmer, besser wird für alle Verkehrsteilnehmer und wir aus diesen Notfallplänen rauskommen und vielleicht, dass wir gelernt haben, dass die Funktionsfähigkeit von manchen Institutionen in Bonn noch wichtiger ist, als sich mit schönen neuen Plänen zu beschäftigen.
Und so lange halten wir das Versprechen auch aufrecht, dass sobald irgendetwas Neues passiert rund um die Nordbrücke, was auch immer, Neubau, Stausituation, wenn was ist, sind wir da von Radio Bonn Rhein-Sieg und berichten live. Vielen, vielen Dank für das Interview, Oberbürgermeister Guido Deus.
Sehr gerne.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.